Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ja, das war ein Tag heute auch für Literaturkritiker. Die haben sich nämlich gefreut über die Shortlist des Deutschen Buchpreises, die ganz anders ausgefallen ist als erwartet. Darüber sprechen wir gleich hier in dieser Fazitausgabe. Nicht nominiert ist übrigens die Autobiografie von Wolfgang Job. Unser Rezensent ist ihm trotzdem bis nach Ibiza hinterhergereist. Und sehr viel gereist sind auch mehrere Museumsdirektoren, um in Künstlerateliers zu finden, was die junge deutsche Malerei derzeit ausmacht. Zu sehen nun in den großen Museen von Bonn, Chemnitz und Wiesbaden. Der AfD-Spitzenpolitiker Jörg Meuthen hat ein Bild von sich mit dem Geschäftsführer der Hessischen Filmförderung gepostet, woraufhin die Filmbranche nun Aufklärung und auch dessen Rücktritt fordert. Und Verlagsverkauf bei Dumont und Stellenabbau bei Springer. Wie sieht die Zukunft der Zeitung aus? Auch das ist Thema bei Fazit. Wenn die Shortlist des Deutschen Buchpreises bekannt gegeben wird, ist es immer ein wichtiges Ereignis. Noch nicht so sehr für die Leser, aber für die Autoren und die Verlage, denn da hängt natürlich richtig viel Geld dran. Wer geshortlistet ist, dessen Buch liegt prominent auf dem Büchertisch und verkauft sich gut, die Auflagen steigen, auch wenn der endgültige Buchpreis noch gar nicht bekannt gegeben ist. Jetzt also ist sie da, die Shortlist, 6 Titel, die für manchen Kritiker überraschend kamen, auch für meinen Kollegen Jörg Plath aus der Literaturredaktion, mit dem ich vor der Sendung sprach.
Ja, es ist eine sehr große Überraschung. Die Jury sagt ja selbst, es ist ein Generationswechsel. Es sind 3 Debüts unter den 6 Titeln. Das ist, glaube ich, noch nicht vorgekommen. Es sind 3 junge Autoren mit diesen 3 Debüts, die nach 1990 geboren worden sind. Und die 4. Autorin ist mit ihrem erst 2. Roman auf der Liste. Und in dieser Gruppe wirkt dann Sascha Stanišić, der Jahrgang 1978 ist, schon wie ein alter Hase mit seinem, ja, kein Roman, nicht Roman, Herkunft. Und wie ein Versprengter wirkt dann erst recht Norbert Scheuer mit dem Roman Winterbienen, der ist Jahrgang 1952. Und Winterbienen ist ein leiser Roman aus den letzten Tagen, aus den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs, in dem ein an Epilepsie leidender Imker mit Frauen flirtet, gibt ja wenig Männer, und Juden rettet, aber nicht aus Engagement, sondern weil er eben für seine Krankheit unbedingt die teuren Medikamente braucht. Also kein Hell, sondern eher Normalität.
Sind denn die Debütantentitel die interessanteren?
Es sind auf jeden Fall, sagen wir, Titel, die die Frage stellen, glaube ich, wie sieht denn das Leben aus, das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so normal ist, nicht so gewöhnlich ist. Und wie normal ist das denn? Da wird nämlich ein ungewöhnliches Leben in der Regel auch geschildert. Jackie Thomer hat den Roman Brüder geschrieben. Das sind 2 Söhne eines Ganesen, der in die Heimat zurückging und den deswegen seine Söhne gar nicht kennen. Und die beiden Söhne kennen sich auch nicht. Sie wuchsen in Berlin auf, in der Hauptstadt der DDR, also im Osten und in Leipzig, und wussten nichts voneinander. Und Rassismus ist für sie eins von vielen Problemen, die sie haben, wie alle jungen Männer sie haben. Und das ist nicht unähnlich wie bei Miko Sophie Kümmel mit ihrem Roman Kintsugi. Das ist japanisch für die Kunst, zerbrochene Dinge mit Gold zu flicken, also die Narben besonders hervorzuheben und schön zu machen. Und es geht auch tatsächlich um Narben, um Brüche. Kümmel erzählt mit vielen, vielen Anspielungen von einem Aufenthalt von 4 Menschen auf dem Land. Ein schwules Pärchen, ein bisexueller Mann, der einem der beiden zugetan ist, und seine Tochter. Und das sind ungewöhnliche Paarungen, ungewöhnliche Perspektiven, ungewöhnliche Erfahrungen, also wieder voller Brüche. Der 3. in der Reihe ist Antonio Schachinger. Das ist auch einer der Jungen mit seinem Debüt. Der lässt einen Profifußballer aus der Premier League schwadronieren auf Österreichisch. Ganz schön, er ist doch Österreicher. Und über die Mühen eines vielbeschäftigten Mannes, der eben als Fußballer Schwierigkeiten hat, Zeit zu finden für seine Affäre, die er gerne leben möchte. Also Männerbilder, ironisch gebrochen, und dieser Zwang zur Selbstoptimierung in der neoliberalen Zeit. Und die 4. ist auch eine Österreicherin, Raffaela Edelbauer, wie Tonio Schachinger. Sie lässt ihre Erzählerin in ein Dorf namens Großeinland reisen, das es nirgendwo auf der Karte gibt, wo eine Gräfin herrscht, also ein fantastischer Roman. Und da gibt es ein Riesenloch hinter dem Marktplatzleichen. Da wirft man alles hinein, was einen stört. Da war auch schon mal ein KZ drin. So eine düstere, fantastische Parabel. Das sind sehr ungewöhnliche Themen und Titel. Aber sie sagen eben auch immer, hier ist Normalität.
Ist bei dieser Auswahl die gesellschaftliche Thematik ausschlaggebend gewesen, oder welche Rolle spielt denn die Stilistik?
Ich glaube, es gibt einen starken Gegenwartsbegriff. Bezug. Identitätspolitisch könnte man sagen, sind diese Fragestellungen. Also die Jury wählt dann die Titel aus, die sie finden wollte, die ihren Gegenwartsfragen entgegenkommen. Das waren vor einiger Zeit Krankheit und Tod. Mhm. Heute ist es eben die Frage, wie wollen wir leben und wie leben wir jetzt schon. So stilistisch, ästhetisch auffällig ist nur auf der Liste Sascha Stanisic. Er zieht wirklich alle Register. Er lässt den Leser am Ende selbst entscheiden, wie sein Buch zu Ende geht. Das ist wie in einem Videospiel oder auch, könnte man sagen, wie bei Rayuela, einem Roman von Julio Cortázar aus den 70er Jahren.
Das heißt, ästhetisch haben Sie da jetzt auch keine persönlichen Präferenzen bei dieser Auswahl?
Ich habe da schon Präferenzen. Also ich wüsste auch schon, wem ich den Preis geben würde. Das wäre Sascha Stanisic. Mir fehlen natürlich einige Titel auf der Liste, aber die fehlten mir auch schon auf der Longlist.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel hätte ich darauf gern schon gesehen, David Wagner mit Der vergessliche Riese oder Norbert Stein mit Als ich jung war. Die sind nicht dabei gewesen. Auf der Longlist war immerhin Nora Bossong mit einem interessanten Roman. Ja, Schutzzone mit einem interessanten Roman. Eine Erzählerin, die in der UNO arbeitet und Zweifel hat und die großen Begriffe zerreibt, an denen die UNO arbeitet. Frieden, Gerechtigkeit, Versöhnung. Aber wenn es jetzt Sascha Stanisic werden sollte als Favorit, das kann die Jury eigentlich gar nicht machen. Die Jury muss ja jetzt, nachdem sie gesagt hat, wir haben einen Generationswechsel, und nachdem sie drei junge Leute mit ihrem Debüt draufgepackt hat, muss sie eigentlich einem der Jungen den Preis geben, denn sonst würde sie sich vorwerfen lassen müssen, sie hat es nicht ernst gemeint mit dem Generationswechsel. Und wer nun von den drei Jungen, Edelbauer, Kümmel oder Schachinger, da den Preis bekommt, das wage ich nicht zu sagen. Das ist, glaube ich, Glaskugel oder Kaffeesatzraten.
Mhm. Aber insgesamt scheinen Sie nicht wirklich begeistert von dieser Shortlist zu sein.
Nein, mir ist diese Betonung der Themen, der Fragestellungen, mir ist das zu wenig bei Literatur.
Sagt Jörg Plath. Heute wurde die Shortlist des Deutschen Buchpreises verkündet. Vielen Dank.
Bitte.
Und noch eine Bekanntgabe heute, die nämlich das Premium Imperiale, einem Preis, der gerne auch der Nobelpreis der Kunst genannt wird. Da tauchen Newcomer nicht auf, sondern im Gegenteil die Großen, die Etablierten der Kunst. Anne-Sophie Mutter in diesem Jahr, William Kentridge, die Bildhauerin Mona Hatoum, dann noch ein japanischer Kabuki-Schauspieler sowie das Architektenteam Todd Williams und Billy Zien. Besonders im Bereich der Kunst, so meint unser Kritiker Carsten Probst, ist es eine bemerkenswerte Auswahl, denn bestimmte Weltregionen wurden bei diesem Preis meistens ignoriert.
Die Idee des Premium Imperiale war es stets, Japan symbolisch auch auf kulturellem Gebiet mit dem westlichen Kulturbegriff zu verbinden. Nicht von ungefähr wurde der Preis in den 1980er Jahren begründet, als Japans internationale Beziehungen in einer Krise steckten. Berater und Nominierungskomitees sind daher ausschließlich mit Persönlichkeiten besetzt, die, außer aus Japan und den USA, aus westeuropäischen Staaten kommen, mit denen Japan besonders gute Wirtschaftsbeziehungen unterhält. Italien, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Wenig überraschend also, dass die Preiskandidaten in der Regel aus eben diesen Ländern stammen. Der Premium Imperiale, der auch als Nobelpreis für die Künste bezeichnet wird, müsste somit eigentlich die Einschränkung erhalten für japanische und westliche Künste. Für eine angemessene Würdigung der Kunst aus anderen Kulturen war die Welt des Premium Imperiale jedenfalls bislang eher zu klein. Preisträger aus ehemals sozialistischen Staaten sucht man seit der Gründung des Preises vergebens, es sei denn, sie waren bereits in den Westen emigriert. Aus anderen asiatischen Staaten außer Japan findet man ebenso wenig Ausgezeichnete wie aus Mittel- und Südamerika. Erst dreimal überhaupt hat es bislang ein Afrikaner auf die Preisträgerliste geschafft. Zuletzt vor 2 Jahren der senegalesische Musiker Youssou N'Dour und der nigerianische Bildhauer El Anatsui. So gesehen ist es schon ein Achtungszeichen, wenn dieses Jahr mit William Kentridge ein Südafrikaner in der Kategorie Malerei gewonnen hat, wenn auch ein Weißer. Der 1955 in Johannesburg geborene Kentridge gehört heute zweifellos zu den weltweit prominentesten Künstlern. Mit seinen Animationsfilmen, in denen Figuren in Scherenschnittästhetik die Kolonialgeschichte Afrikas nacherzählen, wurde er bereits mehrfach auf den größten Kunstausstellungen wie etwa der Documenta gezeigt. Mit seinem großen Namen gereicht Kentridge dem Preis zweifellos zur Ehre. Fast schon eine Sensation hingegen ist die diesjährige Preisträgerin im Bereich Skulptur. Und das nicht nur deshalb, weil auch Künstlerinnen es bislang immer eher schwer hatten, für den Premium Imperiale nominiert zu werden. Nein, Mona Hatoum stammt aus dem Libanon und ist palästinensischer Abstammung. Vor allem aber ist sie mit ihrem Werk eine kompromisslose Anklägerin von Gewalt aller Art gegen Frauen, sowohl in der islamischen als auch in jeder anderen Kultur. Zwar gab es mit Cindy Sherman und der Iranerin Shirin Neshat in den letzten Jahren bereits Preisträgerinnen, die im weitesten Sinn der feministischen Kunst zugeordnet werden können, doch Mona Hatoums Installationen haben doch eine unmissverständlich politische Botschaft. Dass ihr ein Nobelpreis gebührt, das steht außer Frage, aber dass es der bislang so betuliche Premium Imperiale ist, das erstaunt dann doch, und zwar positiv.
Die Preisträger des Premium Imperiale kommentiert von Carsten Probst. Ein Foto sorgt derzeit für Unruhe unter deutschen Filmschaffenden. Der Geschäftsführer der Hessischen Filmförderung, Hans-Joachim Mendig, ist darauf zu sehen. Beim Kaffeekränzchen mit AfD-Mann Jörg Meuthen und dem PR-Berater Moritz Hunzinger. Meuthen hatte dieses Foto schon Ende Juli auf Instagram gepostet und kommentierte es als angeregten und konstruktiven politischen Gedankenaustausch. Die Deutsche Filmakademie fordert nun eine inhaltliche Klärung, die hat Herr Mendig bislang nicht geliefert. Inzwischen haben sich über 150 Filmschaffende einer Rücktrittsforderung angeschlossen, darunter Dominik Graf, Iris Berben, Christian Petzold und der gesamte Regieverband. Und es gibt erste Austritte aus dem Fördergremium. Die Filmemacherin Julia von Heinz hat die Verbreitung der Protestnote unterstützt und ist jetzt am Telefon. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
Ich frage jetzt mal ganz naiv, Frau von Heinz, was ist genau das Problem an diesem Foto?
Der Herr Meuthen nennt den Austausch politisch und konstruktiv. Was bedeutet das konstruktiv? Das bedeutet aufbauend, entwickelnd, förderlich, fruchtbar. Übersetzt. Jetzt steht die AfD für eine völlig andere Kulturpolitik als die, der sich Herr Dr. Mendig mit der Hessenfilm verpflichtet hat. Deshalb fragen wir uns natürlich und sorgen uns, was wurde hier besprochen, inwieweit geht er da auf die AfD zu, inwieweit ist man da miteinander konstruktiv und was bedeutet das für uns?
Und Herr Mendig hat noch nicht reagiert.
Er hat noch nicht reagiert.
Er hat ja gesagt, es sei privat.
Ja, aber es ist in dem Moment nicht mehr privat, wo die AfD es veröffentlicht und es als politisch konstruktiven Austausch für sich benutzt. Das ist ja im großen Interesse der AfD, in der Mitte der Gesellschaft anzukommen, solche Bilder zu haben, wo sie mit wichtigen Funktionären zu sehen ist. Und jetzt schuldet er natürlich uns eine Erklärung, will er da auf die AfD zugehen? Im Parteiprogramm der AfD steht ja sehr viel zur Kulturpolitik und das ist eben diametral zu dem, wofür eigentlich die Hessenfilm steht. Und er muss das schon erklären, inwieweit er sich da ihnen annähert gerade.
Das heißt, ein Filmförderer, ein Vertreter der Filmförderung darf nicht mit einem AfD-Mitglied an einem Tisch sitzen beim Kaffeekränzchen und sich fotografieren lassen.
Ja, das kann er schon machen, aber es wäre eben, wie gesagt, interessant zu erfahren, inwieweit das ein konstruktives Treffen ist. Oder ist es privat? Dann muss er aber dann bitte dementieren und widersprechen, dass es politisch konstruktiv war, eins von beiden.
Jetzt kann natürlich so ein Herr Meuthen viel unter seine Fotos schreiben. Ne? Also man muss da ja auch aufpassen, dass man der AfD nicht wieder auf den Leim geht und ihr einfach wieder eine Öffentlichkeit bereitet, die sie immer gerne haben will.
Nein, deshalb fragen wir ja auch den Herrn Dr. Mendig zu seiner Meinung. Und er könnte das ja ohne weiteres sofort dementieren. Er könnte auch den Dr. Meuthen bitten, das herunterzunehmen. Aber all das passiert ja nicht, sondern es steht dort weiter auf Instagram. Und insofern muss man von Zustimmung ausgehen.
Inwieweit ist es von Belang, dass da der PR-Berater Moritz Hunzinger auch noch auf dem Bild zu sehen ist? Ist das für Sie interessant?
Ja, ich finde das schon interessant, weil diese Kombination zu sagen, hier ist eine Partei mit Inhalten, hier ist ein PR-Berater und hier ist jemand, der für kulturelle Inhalte steht an einem Tisch, dann reimt man sich ja doch zusammen, dass es darum geht, dass die AfD versucht, ihre Inhalte vielleicht in eine Förderung hineinzutragen, in unsere Filme. Und das möchte sie ja auch, das hat sie ja zum Ziel, das steht in ihrem Parteiprogramm. Sie möchte zum Beispiel, dass man die Erinnerungskultur, die zu Nationalsozialismus lastig wäre, dass das revidiert wird, dass es nicht mehr so viele Filme zu diesem Thema gemacht werden. Sie wollen deutsche Filme, sie wollen keinen Multikulturalismus in den Filmen. All das schreiben sie. Natürlich kann man sich, wenn dann PR-Berater dabei sitzt, Sorgen machen, sollen all diese Inhalte jetzt hier hineinfinden. Das wäre so, wie wenn er vielleicht mit einem Intendanten da säße oder mit einem Verleger, dann würde man sich auch, mit einem PR-Berater würde man sich auch fragen, inwieweit wollen jetzt die Inhalte neue Wege in die Öffentlichkeit finden. So erklärt man sich das natürlich.
Und bei Herrn Hunzinger muss man an der Stelle vielleicht nochmal dazu sagen, handelt es sich ja auch um einen Mann, der erst kürzlich aufgetreten ist in der Öffentlichkeit mit dem Zitat, scheußlich Masseneinwanderung von Wilden. Wenn jetzt Herr, und jetzt wird es spekulativ, aber wenn jetzt Herr Meuthen und Herr Mendig seit 30 Jahren Schulfreunde wären und der Kommentar von Herrn Meuthen auch anders gelautet hätte, wäre es weniger problematisch?
Für mich nicht. Also ich glaube nicht, dass man dann unbedingt in so großer Anzahl den Rücktritt gefordert hätte, aber für mich nicht. Ich bin nicht bereit, eigentlich mit diesen Leuten Freundschaften und Kontakte zu pflegen, die für alles stehen, wo ich dagegen bin.
Frau von Heinz, wie groß ist denn der Schaden für die hessische Filmförderung, der Image-Schaden?
Also im Moment sind es ja 300 Unterzeichner, es werden aber auch minütlich, kann man sagen, mehr. Es gibt im Moment 300 Filmschaffende, die sagen, wir wollen mit dem Geld der hessischen Filmförderung unsere Projekte und Filme nicht kontaminieren, sozusagen. Wir reichen dort weder ein, solange die Situation nicht geklärt ist, beziehungsweise lassen wir unsere Projekte, die jetzt Hessengeld gerade drin haben und nicht fertiggestellt sind, brachliegen. Auch solche Stimmen gibt es. Das ist ein enormer Schaden für die Hessen-Filmförderung. Eine Förderung ist nichts ohne uns Kreative, die ihr Geld beantragen. Wenn die auf ihrem Geld sitzen bleiben, sind sie gar nichts. Wir können unsere Geschichten auch ohne die Hessen-Filmförderung erzählen.
Und Herr Mendig, kann der noch irgendwas reißen, also mit einer guten Erklärung, oder muss der jetzt Ihrer Meinung nach einfach weg?
Ich finde, dass es mit jedem Tag schwieriger wird. Meine Fantasie reicht nicht so weit, dass mir ein Statement von ihm einfallen würde, was das jetzt nochmal erklärt und die Branche zufriedenstellt und wieder das Vertrauen in ihn herstellt. Und abgesehen davon, für mich persönlich, ich möchte mit so einem Menschen sowieso nie mehr zu tun haben, der sich in solchen Kreisen bewegt.
Die Filmemacherin Julia von Heinz zum Protest deutscher Filmemacher gegen Hans-Joachim Mendig, den Geschäftsführer der Hessischen Filmförderung. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Osterfestspiele in Salzburg verlängern den Vertrag des künstlerischen Leiters Christian Thielemann und der Sächsischen Staatskapelle Dresden nicht. Das entschied der Aufsichtsrat bei einer Sitzung. Der künftige Intendant Nikolaus Bachler will stattdessen nach 2022 jährlich wechselnde Orchester nach Salzburg holen. Thielemann war seit 2013 künstlerischer Leiter in Salzburg. Zuletzt war zwischen dem deutschen Stardirigenten und Bachler ein Streit um das Programm bei den Osterfestspielen ab 2022 entbrannt. Bachler kündigte an, das Festival über 50 Jahre nach seiner Gründung neu zu gestalten und in die Zukunft zu führen, sowohl inhaltlich als auch strukturell. Der Opernkritiker Jörn Florian Fuchs sagte dazu im Deutschlandfunk:
Die Grundfrage ist natürlich, wenn man wirklich diese wechselnden Orchester nimmt und wenn man dann noch Ballett und Jazz mit hinzufügt, was Bachler haben möchte, ist die Frage, wie es mit dem Festival weitergeht. Es ist im Moment, was die Kartenpreise betrifft, das teuerste weltweit. Sie müssen relativ viel bezahlen als Förderbeitrag, um dann die Karten kaufen zu können, die auch nochmal bei der Oper so an die 500-Euro-Grenze etwa kommen. Also sie sind schnell zu zweit etliche 1000 Euro los für ein verlängertes Wochenende. Ja, also ich denke, das wird sehr, sehr spannend, wie das weitergeht, wobei Bachler mir mal in einem Gespräch sagte, er meint, dass er jedes Opernhaus und jedes Festival der Welt gut und prima führen kann. Und da kann er jetzt mal beweisen, dass das tatsächlich so ist.
Der Opernkritiker Jörn Florian Fuchs. Der Schauspieler Michael Schreiner ist tot. Er starb bereits am 8. September in München im Alter von 69 Jahren, wie mehrere Medien melden. Den Fernsehzuschauern war er vor allem aus der Krimireihe Tatort bekannt. In Ludwigshafen war er bis 1994 der Assistent von Hauptkommissarin Lena Odenthal, gespielt von Ulrike Volkerts. In der Serie Der Horm ist der Horm des Bayerischen Rundfunks gehörte Schreiner zur Stammbesetzung. Dort spielte er den Knecht Xaver. Die Philosophin Lisa Herzog erhielt den mit 100.000 Euro dotierten Deutschen Preis für Philosophie und Sozialethik. Ausgezeichnet werden nach Angaben der Hamburger Max-Uwe-Redler-Stiftung insbesondere ihre beiden Bücher »Freiheit gehört nicht nur den Reichen« und »Die Rettung der Arbeit«. Lisa Herzog setzte sich kompetent und ideengeschichtlich fundiert mit den aktuellen Entwicklungen von Märkten und deren Auswirkungen auf liberale Gesellschaften auseinander, so die Jury. Sie argumentiere entwaffnet, undogmatisch und löse sich von gängigen Vereinfachungen. Die Schriftstellervereinigung PEN und das Internationale Literaturfestival Berlin organisieren eine Solidaritätslesung für Demonstranten in Hongkong. Die zentrale Veranstaltung soll am Samstag auf dem Bebelplatz in Berlin stattfinden, wie das PEN-Zentrum mitteilte. Es ruft bundesweit dazu auf, die Demokratiebewegung in Hongkong mit Lesungen zu unterstützen. Seit Juni demonstrieren Hunderttausende gegen eine zunehmende Dominanz der Volksrepublik China in Hongkong.
Vor ein paar Tagen hat der Springer-Konzern angekündigt, Stellen abzubauen bei Bild und Welt, hingegen dort zu investieren, wo digitales Wachstum gelingt. Heute wurde bekannt, dass sich die Dumont-Mediengruppe vom Berliner Verlag trennt und damit von der Berliner Zeitung und dem Berliner Kurier. Die Berliner Zeitung, daran sei noch einmal erinnert, das ist diejenige, die ihr einstiger Herausgeber Erich Böhme zur Washington Post machen wollte. Daraus ist leider nichts geworden, gerade in den letzten Jahren unter der Ägide von Dumont, da ging es doch eher stetig bergab. Ja, Brigitte Beetz, verkauft wurde an ein Ehepaar Silke und Holger Friedrich. Wie kam das denn heute bei der Belegschaft überhaupt an?
Eigentlich ganz gut. Man ist vorsichtig positiv. Sie haben es ja gesagt, die Belegschaft ist einiges gewohnt. Da kann jetzt nicht mehr viel nach unten weiter durchgehen. Diese beiden neuen Inhaber, die stammen aus Berlin. Das ist schon mal ein Vorteil. Die kennen vielleicht die Stadt und ihre Probleme besser als ein Kölner Verlag. Sie ist gelernte Kauffrau, er gelernter Werkzeugmacher und fast niemand in der Medienbranche kennt sie. Sind aber, das zeigt ihre Vita, Menschen, die anpacken, die was auf die Beine stellen, vielleicht zur Erklärung. Sie hat in Berlin zum Beispiel den Techno-Club E-Werk wiederbelebt. Er leitet auch die private Berlin Metropolitan School, eine internationale Schule. Er hat in den 2000er Jahren ein Tech-Unternehmen gegründet, das später von SAP aufgekauft worden ist. Das dürfte auch finanziell sein Schaden nicht gewesen sein. Jetzt betreibt er eine Technologieberatung. Das heißt, die beiden haben Geld. Trotzdem werden sie Dumont natürlich nicht so viel bezahlt haben, wie die damals wiederum bezahlt haben für ein Blatt, das damals schon in Branchenkreisen als Wackelkandidat galt. In diesem schwierigen Berliner Markt mit zu vielen Zeitungen und zu wenigen Lesern. Und man muss es ja leider sagen, trotz Redaktionszusammenlegung mit dem Berliner Kurier, mit dem überregionalen Teil, der jetzt nicht mehr selbst hergestellt wird, ist die Berliner Zeitung ja schon lange eine, die, würde ich jetzt mal sagen, auch ihre Seele verloren hat. Das hat natürlich auch verlegerische Gründe. Die Redaktion musste Gruner und Jahr überleben mit Ach und Krach, mit vielen Einschnitten. Die Mekom-Gruppe, an die sich schon keiner mehr heute erinnert, und nun auch Dumont.
Ja, diese Verlagserben Dumont, die haben ja schon vor längerer Zeit im Frühjahr verkündet, sich von den Zeitungen zu trennen, haben auch die Hoffnung aufgegeben oder was?
Ja, würde ich schon sagen. Man muss schon auch wissen, es werden ja immer noch recht hohe Renditen auch erwirtschaftet in der Zeitungsbranche, so ist es ja nicht. Man darf aber nicht vergessen, dass ein Verlag heute ja immer beides machen muss. Eine gedruckte Zeitung herstellen für diejenigen, die noch Zeitung lesen, aber eben auch online präsent sein für die, die keine gedruckte Zeitung mehr lesen oder auch für die anderen. Natürlich immer noch. Und für Letzteres, die Online-Präsenz, fehlt es aber einfach an überzeugenden Geschäftsmodellen. Was natürlich auch daran liegt, dass es so einem Traditionsverlag wie Dumont, der jetzt in der 12. Generation, am Ruder ist, die haben keine Fantasie, wie es denn weitergehen soll im Netz. Und die sind auch nicht mit niedrigeren Renditeerwartungen zufrieden. Das merkt man auch bei den anderen Zeitungen, die inzwischen noch besser laufen. Das ist der Kölner Stadtanzeiger, die Mitteldeutsche Zeitung zum Beispiel. Dort werden die Verleger sich auch was überlegen müssen. Aber ich sag mal, ein Unternehmer, der keine Vorstellung davon hat, was er mit seinem Geschäft, und deine Zeitung ist halt immer noch vor allem ein Geschäft, was er damit anfangen soll, der muss eigentlich verkaufen. Und da finde ich es durchaus sehr sinnvoll, wenn da Menschen in die Bresche springen, die sehr wohl eine Idee davon haben, was eine Zeitung oder sagen wir vielleicht besser ein Medium im 21. Jahrhundert leisten soll und B, ja, wie das auch digital aussehen kann, damit man möglichst kein Geld verliert.
Mhm. Das Ehepaar ist ja eher unbekannt in der Branche zumindest. Mhm. Die scheinen auch nicht so Erfahrung mit der Medienbranche zu haben. Weiß man denn, was die beiden antreibt? Also muss ja mehr als Liebe sein.
Ja, ich würde diesem Ehepaar, was sich heute ja sehr bescheiden, das kam auch sehr gut an, den Mitarbeitern vorgestellt hat, unter diesem typischen Marketing-Sprech, erstmal sein bürgerschaftliches Engagement abnehmen, das es heute auch betont hat. Die beiden wollen, obwohl sie auch die Druckerei mit übernehmen mussten, sehr stark aufs Digitale setzen, auf Interaktion mit den Lesern, was eben heute wichtiger ist als jemals zuvor, wollen das Profil stärken. Und im Bereich digitale Transformation hat Holger Friedrich zumindest als Berater ja durchaus einige Erfahrungen. Man kann eben, würde ich sagen, heute nicht mehr eins zu eins einfach das, was man früher in der Zeitung macht, einfach ins Online transferieren. Das ist die Erfahrung, die die letzten 20 Jahre gebracht haben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass dieser Blick von außen, den das Ehepaar hier einbringt, für frischen Wind sorgt, wie das ja im großen Jeff Bezos, der Amazon-Gründer bei der Washington Post, die haben die an der Anmoderation auch erwähnt, getan hat. Genau, da ist sie wieder. Der hat natürlich viel größere Geldmittel, das ist ja klar. Der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, aber ich denke, man braucht heute schon einen neuen, besseren verlegerischen Impetus, mehr Fantasie und mehr Mut, Dinge auszuprobieren im Netz, vielleicht sie auch schnell wieder sein zu lassen. Mhm. Und vielleicht kann man sich da auch ein bisschen inspirieren lassen vom Erfolg des Tagesspiegel, der es ja durchaus geschafft hat mit seinen Newslettern und Veranstaltungen, mit Dossiers für zahlende Fachleute zum Beispiel, eben nicht nur in der öffentlichen Wahrnehmung zu bleiben, sondern sich auch kleine, aber feine Geschäftsfelder aufzutun. Und ich denke, vielleicht ist, oder auf alle Fälle würde ich sagen, ist das Engagement dieses Ehepaars Friedrich die letzte Chance für die Berliner Zeitung.
Neue Hoffnung also, vielleicht die letzte. Für den Berliner Verlag gekauft hat ihn jetzt ein Ehepaar, die Medienjournalistin Brigitte Betz, war das mit Informationen. Es ist so etwas wie eine Bestandsaufnahme der jungen bildenden Kunst in Deutschland, die da jetzt gleich in 4 Museen gezeigt wird. Die Direktoren haben sich auf die Suche gemacht nach bildenden Künstlern, die für das Jetzt stehen, einen Ausdruck ihrer Zeit finden und das in der Malerei, einem uralten, eigentlich ja zeitlosen Medium. Am Ende standen 500 Werke von 53 KünstlerInnen zu sehen in den kommenden Monaten im Kunstmuseum Bonn, im Museum Wiesbaden, in den Kunstsammlungen Chemnitz und ab Februar 2020 dann auch in den Hamburger Deichtorhallen. Ein Riesenprojekt, auch eine ungewöhnliche Herangehensweise für Museumsdirektoren. Stefan Berg ist am Telefon, Direktor des Kunstmuseums Bonn. Guten Abend.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Berg, was hält diese 500 Werke von 53 Künstlern denn zusammen?
Es ist das Medium natürlich zum einen. Und zum zweiten ist es die Tatsache, dass wir gesagt haben, wir wollen nochmal da die Malerei untersuchen, wo sie herkommt, nämlich in ihrer Form als Tafelbild, also als rechteckiger oder wie auch immer geformter Ausschnitt aus der Realität. Wir suchen nicht nach erweiterter Malerei, nach Malerei ohne Malerei, installativen Formen, sondern suchen die Qualität der Malerei auf dem definierten Bildgefirt.
Und wo haben Sie die Qualität der Malerei gefunden?
Es war eine lange Reise, kann ich Ihnen sagen, die wir durch ganz Deutschland unternommen haben. Wir sind ausgegangen zunächst mal von einer Recherche, die wir hier intern gemacht haben, bei der wir auf über 200 wirklich sehr interessante Positionen jüngere Malerei trafen. Dieses Feld haben wir auf etwa 120 verdichtet und diese 120 haben wir alle in den letzten anderthalb, zwei Jahren besucht. Natürlich in den großen Städten und Metropolen, mehrfach in Berlin, wo sicherlich die höchste Künstlerdichte ist, aber jenseits auch von München, Hamburg, Frankfurt, dem Rheinland, Leipzig, Dresden etc., auch in den kleinen Städten, auch in der sogenannten Provinz, die ja nur im Kopf vorkommt.
Mhm. Eigentlich ja für Museumsdirektoren eine relativ unübliche Vorgehensweise, diese Tour durch die Ateliers. Gehört doch in das Aufgabenfeld eher der Sammler oder der Galeristen, ne? Das Trüffelschwein zu sein.
Da haben Sie schon recht. Gleichzeitig wissen Sie ja auch, dass sich auch das Profil, die Identität von Museen verlagert hat. Noch in den 70er, 80er Jahren wäre es komplett unüblich, aufsehenerregend gewesen, wenn Museen sich auf die Suche nach ganz junger Kunst gemacht hätten. Inzwischen allerdings hat sich das natürlich völlig geändert. Auch Museen konkurrieren auf diesem Feld, suchen sozusagen ganz bewusst nach ja, Positionen, die jetzt gerade entstehen. Für uns war das trotzdem eine ganz, ganz einmalige Chance, denn auch wir gehen im Normalfall so vor, dass wir schon etwas profiliertere Positionen im Kopf haben, die wir schon etwas kennen, die wir dann im Atelier überprüfen. Hier war es wirklich eine fantastische Entdeckungsreise.
Und was interessiert jetzt jüngere Künstler an der Malerei, wo es inzwischen ja auch viele andere Medien gibt, die zur Verfügung stehen, beziehungsweise was hat Sie an denen interessiert? Also was ist, Sie haben es vorher schon gesagt, die Malerei hält das alles zusammen, aber gibt es auch so eine wiederkehrende Bildsprache oder so einen Ausdruck der Zeit?
Wissen Sie, wir haben ja ganz bewusst, und das ist auch ein Risiko, ist auch eine Herausforderung, nicht versucht, so eine Art Rahmen, so einen theoretischen Rahmen, um das Ganze zu machen. Sie finden auch in dieser Ausstellung sowohl hochkonzeptuelle Positionen, Sie finden erzählerisches oder surreal magisches aufgeladen, Sie finden starke neoexpressive Positionen, Sie finden eine ganze Reihe von Künstlern, die in diesem Zwischenraum zwischen zeichnerischer Erschließung des Bildraums und malerischer Erschließung des Bildraums eigentlich immer wieder die Linie als Element des Bildes betonen, sozusagen fast in Rückführung auf die Renaissance, wo es ja noch die Trennung zwischen Disegno und Colore gab. Florenz stand für die Linie, Venedig für die Farbe. Es gibt aber auch eine Menge Positionen, die sich ganz aktuell mit Fragen unserer Gegenwart auseinandersetzen. Also man könnte sagen, fast die avatarhafte Geschichte um Robotkörper, der Körper zwischen Leiblichkeit und Maschine, beispielsweise bei Sebastian Gögel, oder ganz stark auch natürlich die Auseinandersetzung über Digitalisierung unserer Welt, die Veränderung von Oberflächen, die eigentlich glatt und unberührbar scheinen und hinter denen auch kein Körper mehr steckt, beispielsweise bei Vivien Greven, bei Benedikt Leonhard, bei Moritz Neuhoff. Es gibt aber auch den Typus des neuen Historienbildes, Künstler, die sich ganz aktuell und wach auch mit politischen Phänomenen unserer Zeit zusammen auseinandersetzen, beispielsweise bei David Lehmann, der aus Cottbus kommt und auch in seine Malerei die Auseinandersetzung mit den rechten Tendenzen dieser Zeit zeigt.
Mhm. Gibt es denn so Regionen oder vielleicht muss man sogar sagen Schulen, wie es das in den 90ern ja dann auch als neue Leipziger Schule bekannt wurde, also wo das Handwerkliche noch stärker gelehrt wird oder wo man auch einfach sieht, die können das gut?
Also es gibt sicherlich Regionen, in denen Malerei einerseits traditionell immer stark war und das auch heute ist. Das ist sicherlich auch ganz stark das Rheinland. Sie haben auf die neue Leipziger Schule angespielt. Die gibt es ja so nicht mehr. Also was auch, glaube ich, ganz gut ist. Aber dennoch, die Tradition der Malerei ist in Leipzig zum Beispiel deutlich stärker als in Dresden oder in Hamburg, das grundsätzlich konzeptueller, protestantischer vielleicht auch ein bisschen funktioniert, indem es Malerei immer schwerer hat. So Schulen in diesem Sinne haben wir nicht gefunden und wäre auch etwas gewesen, mit dem wir uns eher schwer getan hätten. Selbst Künstler argumentieren ja letztlich, dass auch die Becherklasse, Becherschule oder die neue Leipziger Schule zwar generell natürlich auch einen Schub gibt innerhalb der Entwicklung, vor allem einen Marketing-Schub, aber natürlich als Etikett doch eher ein bisschen beengend wirkt.
Zu sehen ab morgen im Kunstmuseum Bonn. Jetzt eine Auswahl von 53 jungen deutschen Malern und Malerinnen. In den kommenden Tagen werden dann auch die Ausstellungen in Chemnitz und in Wiesbaden eröffnet und ab 2020 im Februar dann auch in den Hamburger Deichtorhallen. Stefan Berg, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Wolfgang Job ist neben Gilles Sander der erfolgreichste lebende deutsche Modedesigner. Er schuf ein ganzes Imperium, verkaufte Lizenzen in die gesamte Welt und sein Name, der steht bis heute auf Parfümflakons, Handtaschen und Badetüchern. Jetzt aber auch auf einem Buchdeckel, denn Wolfgang Job hat eine Autobiografie geschrieben, die heute erschienen ist. Tobias Wenzel hat sie nicht nur gelesen, sondern den Schöpfer auch selbst getroffen.
Am Ende des Interviews, beim Spaziergang um seine modern sanierte, uralte Finca auf Ibiza, es ist schon dunkel, wirkt Wolfgang Job nachdenklich.
Was mir natürlich heute wieder einfiel, als ich am Wasser war, am Meer, dass ich nicht mehr ganz unschuldig meine Füße in das Wasser stecken kann. Es holt mich so ein, dass woanders Menschen im Boot hin und her fahren und nicht wissen, wo sie in Land gehen können oder ertrinken. Das Mittelmeer hat so die Unschuld verloren. Und ich finde, dieser riesengroße, endlos große Garten hier ist schon ein großes Privileg. Und manchmal denke ich, darf man das eigentlich noch? Ist das Geschenk nicht zu groß?
Knapp 2 Stunden zuvor gibt es auf der Terrasse Mandelkuchen und Tee, während die Sonne und die extrem hohe Luftfeuchtigkeit eine Freiluftsauna erzeugen.
Also ich muss noch mal betonen, dass ich eigentlich etwas unfreiwillig bin, auf wie ich es mittlerweile bin.
Ein Zugeständnis an seinen Ehemann. Wolfgang Job wäre lieber schon zurück in Potsdam, am Parc Sans Souci, auf dem Anwesen Bornstedt, wo er nun wieder lebt und wo er die Hälfte seiner Kindheit verbracht hat. Wenn der Modedesigner die Augen schließt, kommen schon die Erinnerungen.
Ich sehe meine Großmutter in ihrer Schürze und ich sehe, wenn ich raus aus dem Haus gehe, sehe ich irgendwie auf dem Hof rechts die Hühner und sehe, wie die Flugente auf dem Dach sitzt, auf die mein Großvater immer wartete, dass sie mal runterkäme, damit er sie schlachten könne. Ja, dieses Treiben und diese vielen Figuren, die vermisse ich eigentlich immer.
Der Hof in Bornstedt ist die wahre Hauptfigur in Jobs Autobiografie, die einzig mögliche Zeit. Ein Ort, dessen Anziehungskraft man selbst dann zu spüren glaubt, wenn der Autor zum Beispiel über die erfolgreiche Vermarktung seiner Pelzkollektion in New York schreibt. Das ergibt aber Sinn. Denn kein anderer Ort als Bornstedt hat Job so sehr zu dem gemacht, der er ist. Die Tatsache, dass sein spät aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrter Vater ihn schlug, konnte Wolfgangs Bewunderung für den Bauernhof nicht zerstören. Der Sohn war regelrecht traumatisiert, als er 1953 mit 8 Jahren in einer unangekündigten Blitzaktion von Bornstedt in der DDR nach Braunschweig in die BRD, den neuen Lebensmittelpunkt der Familie, gebracht wurde. In den Ferien besuchte er aber seine Großeltern und seine Tante auf dem Hof.
Das habe ich vielleicht aus Bornstedt mitgenommen, dieses ungeheure visuelle Gedächtnis. Denn ich bin gegangen als kleiner Junge, als ich das erste Mal zurückkam, mit weit gestellten Pupillen und weit gestellten Sinnen, das alles behalten zu wollen, das alles zu sehen und mitzunehmen. Wenn ich in dieses triste Braunschweig zurück sollte, dann dachte ich, ich nehme das mit.
Um von den Mitschülern abschreiben zu dürfen, zeichnete er für sie aufreizende Frauenakte. Später gewannen er und seine Frau Karin einen Preis bei einem Modewettbewerb. Sie arbeiteten als Modejournalisten. Karin war Ehefrau und Muse des Modedesigners. Gleichzeitig zogen sie ihre beiden Töchter groß. Job gelingt es mit seinem neuen Buch nicht nur, wunderbar berührende und irrwitzige Anekdoten zu erzählen, zum Beispiel wie sein Versuch, vor der Wende Meißner Porzellan zu designen, letztlich an der Stasi und einem Sexclub-Besuch im Westen scheiterte, sondern auch den Leser den sich ändernden Zeitgeist vom Nachkriegsdeutschland bis in die exzentrischen 90er nachempfinden zu lassen.
Die Mode hat diese Kraft eben auch verloren, weil wir uns nicht mehr nach ihr sehnen.
Die Sonne ist schon lange untergegangen auf Ibiza. Im Garten hinter der Terrasse leuchtet ein angestrahlter Baum in der Dunkelheit. Und Wolfgang Job spricht über den letzten Tag seiner Mutter auf Gut Bornstedt.
Kurz bevor sie starb, hat sie gesagt, Wolfgang, tu was. Zieh hier ein. Was geschieht sonst? Und ich sagte zu ihrer Mutter, man muss auch loslassen können. Dann starb sie. Also ein paar Sekunden später.
Jahre hat er gebraucht, um nach Bornstedt zu ziehen und ihr diesen letzten Wunsch zu erfüllen. Ohne ihn hätte er wohl nicht dieses gelungene Buch geschrieben und vielleicht auch nicht entdeckt, dass Bornstedt, der Ort, der ihn zum kreativen Menschen gemacht hat, seine Heimat ist.
Schicksal, würde ich sagen. Schicksal ist Heimat.
Die einzig wahre mögliche Zeit heißt die Autobiografie von Wolfgang Job, erschienen im Kindler Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Sorry, beantworte ich noch Ihre Frage? Fragt Brad Pitt Tobias Kniebe in der Süddeutschen Zeitung, obwohl der ja eigentlich das Interview führt. Ja, sicher, antwortet Kniebe generös, was wiederum den Hollywood-Star beruhigt. Sehen Sie, dieser Film ist so dicht für mich, da drifte ich manchmal sonst wohin. Dieser Film trägt den Titel Ad Astra, zu den Sternen, ein Science-Fiction vom Regisseur James Gray, der gerade auf den Filmfestspielen in Venedig Weltpremiere feierte und nun bei uns in die Kinos kommt. Philipp Stadelmeier umschreibt die Handlung in der Kritik unter dem Interview so: Die Zukunft ist weder dystopisch noch besonders strahlend, sondern eine Zeit, in der die Menschen begonnen haben, ernsthaft Raumfahrt zu betreiben und den Weltraum zu kolonisieren, aus rationalen, wirtschaftlichen Motiven. Raketenflüge wie der, mit dem McBride zunächst zum Mond gelangt, sind mittlerweile Routine. Dieser McBride, gespielt von Brad Pitt, ist aber auch noch auf der Suche nach seinem Vater, der vor Jahrzehnten Richtung Jupiter aufbrach und nie mehr gesehen ward. Und so erinnert das alles irgendwie an den guten alten Western oder wie es Brad Pitt ausdrückt, es hat mit der Frage zu tun, was es eigentlich heißt, ein Mann zu sein. Laut Dietmar Dart von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung funktioniert das alles aber nicht so richtig. Für Actionraserei zu langatmig, für den gewollten Tiefsinn zu flach in der Charakterisierung. Die Ausrede dafür, dass Pitt am Anfang ein Roboter ist und am Ende ein sentimentales, nasses Handtuch, dürfte, sollte jemand das beim Regisseur monieren, wohl die sein, dass hier eine Gesellschaft kritisiert werden sollte, in der es Menschen gibt, die Roboter sind oder nasse Handtücher. Aber von dieser Gesellschaft sieht man kaum was außer blassen Versatzstücken von, naja, Kapitalismuskritik. In der Neuen Zürcher Zeitung wird mal wieder ein alter Klassiker gesungen, wenn es heißt: Wir sind Gefangene unserer Daten. Das stellt dieses Mal Adrian Lobe fest, um dann diese schauerlich irren realen Gegenwartsbeschreibungen aneinander zu reihen wie: Google hat eine Smart-Home-Technologie patentiert, die die Bewohner auf der Grundlage ihrer Stimme oder ihres Gesichts erkennt. Wenn das System merkt, dass eine Person allein zu Hause ist, riegelt es automatisch die Türen ab. Aber warum sich die Menschheit derart begeistert in diese so leicht manipulierbare Abhängigkeit der Datenmonster Google, Facebook und Co. begibt, wird auch in der NZZ nicht geklärt. Christian Meyer fragt in der Tageszeitung Die Welt hingegen verwundert: Wer kauft sich heute noch eine Tageszeitung? Verkauft werden die Berliner Zeitung, der Berliner Kurier und das Berliner Abendblatt, und die Käufer sind in der Welt der Medien bisher unbekannt. Alexander Narbert von der Taz weiß so viel: Silke Friedrich leitet eine internationale Privatschule in Berlin mit über 1000 Schülern. Gemeinsam mit einem Love Parade-Gründungsmitglied hatte sie zudem das E-Werk zu einem Veranstaltungsort gemacht. Ihr Mann Holger Friedrich gründete 2009 einen Tech Think Tank. Zuvor war unter anderem Vorstand der Software AG und Partner bei McKinsey. Das Ehepaar begründet diesen überraschenden Coup mit zivilgesellschaftlichem Engagement in bewegten Zeiten. Dass der Besitz von Medien aber eben auch Macht bedeutet, davon erzählt die Fernsehserie The Loudest Voice of Sky. Sie porträtiert Roger Ailes, den Senderchef von Fox News, jenem amerikanischen Sender, der mit seiner nationalistischen und rassistischen Berichterstattung unter anderem Donald Trump ins Präsidentenamt geleitete. Gespielt wird der von Russell Crowe, was für Jürgen Schmieder von der SZ problematisch ist. All die Frauen, die Ailes benutzt, demütigt oder rauswirft, bleiben Nebenfigürchen, ihr Leid nur angedeutet. Es geht immer nur um den Täter, niemals um die Opfer. Manchmal sind Realität und Fiktion eben kaum zu unterscheiden. Oder wie die SZ fragt, ist Russell Crowe als Fox News-Chef zu gut?
Das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz und wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.